zerstört. Gotra, der Hügel für die Kühe. Lela Atapatrena, durch den Lila-Schirm. Lila ist im Deutschen eine Farbe, hier ist mehr diese Lila, das Sanskrit-Wort in der Bedeutung von Spielen gemeint. Trataha, wurden beschützt. Batra, o Klargeistiger. Anugrinata, durch den barmherzigen Herrn. Übersetzung. O besonder Vidura, König Indra, der sich in seiner Ehre gekränkt fühlte, goss unaufhörlich Wasser über Vrindavan. Und so gerieten die Bewohner von Raja, dem Land der Kühe, in große Not. Doch Sri Krishna rettete sie voller Mitleid aus der Gefahr, indem er den Govardhan-Hügel als Lila wie einen Schirm hochhielt. Meinst du, wir können eine kleine Umänderung der Sitzordnung machen, dass du praktisch hier sitzt und dann mit deiner Sprachgewalt so in die Richtung Vorhang gewaltest? Dann müsstest du dich wahrscheinlich... Ja, die Idee ist, wenn du so redest, kriege ich das alles mit und habe gleich ein Echo in Argentinisch im Ohr. Aber wenn du so machst, dann höre ich es nicht mit. Verstehst du? Also du müsstest dich mit dem Rücken zu mir hier hinsetzen und der Gentleman und die Lady da so an den Vorhang. Gut. Der höchste Herr Krishna äußerte den... Sorry, das ist jetzt also die Übersetzung von diesem Text. Es gibt keine Erläuterung hierzu. Und deswegen lesen wir noch den vorangegangenen Text 32 mit einer Erläuterung passend für das heutige Ereignis des Govardhan Mahotsava Lilas. Ajayayat Gosavina Goparajam Dvijottamai Vitasya Chorubharasya Chikirshan Sadvayam Vibhu. Der höchste Herr Krishna äußerte den Wunsch, das Vermögen und den Reichtum Maharaj Nandas zur Verehrung der Kühe zu benutzen. Und zugleich wollte er Indra, dem König des Himmels, eine Lehre erteilen. So riet er seinem Vater, Go, das heißt das Weideland und die Kühe, mit Hilfe gelehrter Brahmanas zu verehren. Erläuterung. Da der Herr der Lehre eines jeden ist, belehrte er auch seinen Vater Nanda Maharaj. Nanda Maharaj war ein wohlhabender Landpächter und besaß viele Kühe, und wie es Brauch war, pflegte er jedes Jahr Indra, den König des Himmels, mit großem Aufwand zu verehren. Diese Verehrung der Halbgötter von der allgemeinen Bevölkerung wird ebenfalls in den vedischen Schriften empfohlen, damit die Menschen die übergeordnete Macht des Herrn anerkennen. Die Halbgötter sind Diener des Herrn, die beauftragt sind, sich um die Durchführung verschiedener universaler Angelegenheiten zu kümmern. Da wird in der vedischen Gesellschaft gesagt, man soll sie verehren, indem man einfach das Konzept in den Geist bekommt, etwas Höherstehendes zu verehren. Und nachdem man für längere Zeit die Halbgötter verehrt hat, taucht in dem Verehrenden ganz natürlich eine Frage auf. Oh, die Halbgötter haben auch Probleme. Manchmal kommt es, dass die Dämonen die Halbgötter aus den höheren Regionen des Universums vertreiben. Wer steht über den Halbgöttern? Durch wen bekommen die Halbgötter ihre Kraft? Und so kommt der gewissenhafte Devata-Worshipper, der Verehrer der Halbgötter, dazu Fragen zu stellen nach der Kraft oder der Ursache der Kraft von den Halbgöttern. Er merkt, sie haben auch Probleme. Und manchmal gehen die zu ihren Opferpriestern und dann beten sie zu Narayan. Also, klick, Narayan ist größer als die Halbgötter. Das ist die Idee. Werden die Vedas also sagen, verehrt Halbgötter, verehrt Halbgötter, verehrt Halbgötter, damit ihr später Narayan verehrt. Wer jedoch dem höchsten Herrn hingegeben ist, braucht die Halbgötter nicht zu besänftigen. Die Verehrung der Halbgötter von der Allgemeinheit ist eine Einrichtung, die zur Anerkennung der Oberhoheit des höchsten Herrn führen soll. Jedoch ist sie nicht unbedingt nötig. Solche Besänftigung wird im Allgemeinen nur denen empfohlen, die materielle Vorteile begehren. Wie wir bereits im zweiten Kanto dieses Werkes erörtert haben, braucht jemand, der die Oberhoheit der höchsten Persönlichkeit Gottes anerkennt, die zweitrangigen Halbgötter nicht zu verehren. Zuweilen werden die Halbgötter, da sie von weniger intelligenten Lebewesen verehrt und angebetet werden, stolz auf ihre Macht und vergessen die Oberhoheit des Herrn. Dies war der Fall, als sich Sri Krishna im Universum aufhielt, und deshalb wollte der Herr dem König des Himmels Indra eine Lehre erteilen. Er bat daher Maharaj Nanda, das für Indra bestimmte Opfer abzubrechen und das Geld richtig zu verwenden, nämlich für eine Zeremonie zur Verehrung der Kühe und der Weiden auf dem Govardhan-Hügel. Durch diese Tat lehrte Sri Krishna die menschliche Gesellschaft, wie er auch in der Bhagavad Gita anwies, dass man durch alle Werke und ihre Ergebnisse den höchsten Herrn verehren soll. Das wird uns den gewünschten Erfolg bringen. Den Vaishyas wird insbesondere angeraten, die Kühe und ihre Weiden bzw. das Ackerland zu beschützen, statt ihr schwer verdientes Geld zu verschwenden. Dann wird der Herr zufrieden sein. Die Vollkommenheit unserer pflichtgemäßen Tätigkeit, ob für uns selbst, für unsere Gemeinde oder für unsere Nation, wird darin gemessen, wie sehr der Herr zufrieden ist. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. O besonderer Vidura, König Indra, der sich in seiner Ehre gekränkt fühlte, goss unaufhörlich Wasser über Vrindavan, und so gerieten die Bewohner von Vraj, dem Land der Kühe, in große Not. Doch Sri Krishna rettete sie voller Mitleid aus der Gefahr, indem er den Govardhan-Hügel als Lila, wie ein Schirm, hochhielt. Dieses Govardhan-Lila ist eines der wichtigsten Lilas von Sri Krishna und, wie wir gleich sehen werden, aus einem sehr triftigen Grund. Heute ist der Tag, an dem Krishna den Govardhan-Hügel emporgehoben hat, um die Bewohner von Vrindavan zu beschützen vor den Regenfluten, die Indra über sie geschickt hat. Indra hatte ein ganz bestimmtes Motiv dabei. Indra hatte mehrfach gehört, wie auch andere Halbgötter, dass Krishna sich im Universum aufhielt, dass er der höchste persönliche Gott war. Und Indra hatte daran gezweifelt. Für Indra war es klar, ich bin der Höchste. Ich bin der König der Devatas. Was haben die denn alle? Ich brauche mich niemanden hinzugeben. Wozu auch? Dies ist eine bestimmte Form von Arroganz, die manchmal in der bedingten Seele aufkommt und nicht nur in Indra, sondern in jeder bedingten Seele. Es ist die Tendenz zu glauben, ich bin der Höchste. Ich bin Ja, ich bin, der ich bin. Und dadurch, dass Krishna Indra zurechtweist, in einem Lila, was so faszinierend ist, dass es sehr schwierig ist, es ganz zu erzählen. Dadurch, dass Krishna diese Lila entfaltet hat, lehrt er uns alle gefallenen Seelen, dass es nicht gut ist, wenn irgendjemand sich auf seine von Gott geliehenen Fähigkeiten etwas einbildet und sich aufgrund dieser Fehleinstellung Krishna nicht hingibt. Es ist ein Lila zum Hingeben, zum Lernen, wie man sich hingibt, mit anderen Worten. Während wir durch dieses Lila jetzt gehen und es erzählen, möchte ich euch bitten, diesen Rahmen nicht zu vergessen. So das, was jetzt als wunderschönes Lila in dem Rahmen auftritt, immer im rechten Bezug gesehen wird und ihr auch einen spirituellen Nutzen vom Hören dieses Lilas hört. Habt im Sri Chaitanya Shikshamrita erklärt Srila Bhaktivinoda Thakur, dass wir diese Lilas von Krishna hören sollten und zu den Lilas, zu Krishna beten sollen in diesen Lilas, sodass er das jeweilige Anatta, die jeweilige schlechte Auffassung, die uns hindert, uns Krishna hinzugeben, aus unseren Herzen herausnimmt. Am besten gleich mit den Wurzeln, sodass das Anatta nicht wieder wächst, wenn es irgend geht. So, wenn wir dieses Lila richtig verstehen, zu Krishna in diesem Lila beten, haben auch wir eine Möglichkeit, uns mehr Krishna und Krishnas Plan hinzugeben und auf diese Weise Vollkommenheit in unserem ach so hilfebedürftigen spirituellen Leben zu erlangen. Krishna bemerkte eines Tages, dass die Kuhhirtenjungen, nicht Kuhhirtenjungen, die Kuhhirten von Vrindavan Arrangierung machten für ein gewaltiges Opfer. Er wusste, wem dieses Opfer galt, aber er spielte die Rolle eines gewöhnlichen Kindes und ging so zu Nanda Maharaj und sagte: Vater, wem gilt dieses Opfer? Und was ist das Ziel dieses Opfers, dieses Yajna? Nanda Maharaj sagte: Oh, ich weiß nicht, ob du das schon verstehen kannst. Doch, erzähl, sagte der kleine Krishna. Ja, sagte Nanda, weißt du, wir sind Kuhhirten. Wir könnten nichts in diesem und so lieben Vraja tun, wenn nicht ausreichend Regen fließen würden, der die Weiden nährt und auf diese Weise auch die Kühe nährt. Deswegen bringen wir jedes Jahr Indra, der für die Ernte und für die Weidegründe und somit das Wohlergehen unseres Dorfes verantwortlich ist, ein Opfer da, wo wir ihm verschiedene Abgaben geben, aus Dankbarkeit heraus. Denn ohne Opfer zu tun, ist das Leben ein unverantwortliches Leben eines Diebes. Als Krishna das hörte, lächelte er. Er lächelte, weil seine Eltern so sehr in Liebe zu ihm vertieft waren, dass sie nicht sahen, der Höchste, der selbst Indra die Kraft gibt, seinen Regen zu gießen, ist mitten in ihrem Haushalt als Krishna erschienen. Aber Krishna lächelte auch, weil er jetzt zu Nanda Maharaj, seinem Vater, anfangen würde zu predigen. Krishna wollte nicht unverschämt sein und sagen: Ich bin der höchste Herr, warum macht ihr ein Opfer zu irgendjemanden anderen? Stellt euch mal vor, Bhakta Elvis würde kommen und sagen, also warum verehrt ihr Krishna hier oder Gornitai? Ich bin mitten unter euch. Ihr lacht, weil es so absurd klingt, dass man das einfach nur noch als schlechten Scherz, der einem das Frühstück verdirbt, ansehen können. Aber es gibt solche Menschen. Satya Sai Baba sagt über die, Namen sollte man nicht sagen, also ein gewisser Yogi in Südindien sagt über die Devotees, die verehren mich, aber ohne Wissen. Ich bin Bhagavan. Bhakti Charu Maharaj hat jetzt eine Fernsehsendung, eine 104-teilige Fernsehsendung rausgebracht, und da kommt in der vierten Episode ein sogenannter Falgu Bhagavan, ein falscher Gott, taucht auf, der so Hühnchen heilt und Dinge manifestiert und durch Feuer geht. Das ist fantastisch aufgenommen. Wir haben diese Episoden da, und ich könnte mir vorstellen, dass unser Adishesh Prabhu im Bhakta-Programm in diesem Rahmen einen Filmeabend gestaltet und wir das dann sehen können. Nicht? Und da der sagt ganz eindeutig, und dann richtig, dann kommt Bhaktivinoda Thakur, um ihn zu widerlegen und auch das Handwerk zu legen, da er auch unmoralische Tätigkeiten in Bezug auf Frauen gemacht hat. Und die sagen ihm alle, Kedarnath, warum gehst du da hin? Du solltest ihn jetzt verehren. Er ist der Gott, den du so mit dem Chanten der Hare Krishna Mantra verehrt, und er ist mitten unter uns erschienen. Ja, sowas gibt's. Hat's gegeben. Ich bin der Höchste. Wozu mich hingeben? Krishna wollte nicht offen heraus sagen zu seinem Vater, weißt du, ich bin Gott. Indra kriegt seine Kraft von mir. Und außerdem wollte er auch nicht, dass die Einwohner von Vrindavan in ihrer Hingabe zu ihm gestört werden würden und ihn als einfach einen kleinen Jungen sahen, als ihren geliebten Gopal, für den sie alles taten. Und so begann Krishna 6 Argumente zu Nanda Maharaj zu sagen, warum er nicht Indra verehren sollte, sondern lieber den Govardhan-Yagya, den Govardhan-Hügel und das Land und die Kühe und die Brahmanas. Wollte nicht sagen, verehrt mich, sondern er wollte dem Indra zeigen, du bist nicht der Höchste, du bist ein Pimpf. Zweitens wollte er, dass die Bewohner von Vrindavan, dadurch, dass sie den Govardhan-Berg verehrten, ihn auf indirekte Weise verehrten. Ihr wird sehen, das ist Krishna sehr, sehr intelligent. Und so sagte er zu Nanda Maharaj, predigte er zu ihm die Kama-Mimamsa-Philosophie. Das ist jetzt ein bisschen subtil und gerade so, dass die Devotees sich sehr freuen können, diese Argumente zu hören. Er sagte zu ihr zunächst einmal, Verehrung ist so und so nicht wichtig. Karma ist wichtig. Denn es gibt keinen kontrollierenden, keinen Devata, ist das zweite Argument, der machtvoller ist als die bedingte Natur. Die Halbgötter können nicht jemanden einen Nutzen erweisen, der nicht das Karma hat. Karma steht über den Halbgöttern. Versteht ihr dieses Argument? Wenn jemand leiden soll, können die Halbgötter nicht sagen, du sollst jetzt glücklich werden. Die sind gezwungen, nach dem Karma zu handeln. Warum also jetzt die Halbgötter verehren? Das Karma steht über den Halbgöttern. Das dritte Punkt, sagte er, wenn man nicht sagen will, das Karma steht über den Halbgöttern, so sind es doch die Erscheinungsweisen der Natur, die selbst die machtvollen Halbgötter dirigieren. Nicht? Wir haben gehört, wie Lord Brahma von der Erscheinungsweise der Tugend kontrolliert wird, und die Halbgötter ebenfalls von verschiedenen Erscheinungsweisen und deswegen manchmal sogar gar nicht Krishna verstehen können, weil sie unter den Erscheinungsweisen stehen. Als Viertes sagt er, selbst der höchste Herr ist abhängig von Karma. Und als Fünftes sagt er, was so ähnlich ist, der Herr wird von Karma kontrolliert. Sagte Krishna. Als Sechstes sagte er, deswegen, und da kam er dann zu seinem Schluss, sollten wir uns ganz fixieren auf unsere Tätigkeiten, die entsprechend der Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeübt werden. Unser Deity, unsere Gottheit, sind letztendlich unsere Tätigkeiten, die wir pflichtgemäß erfüllen sollen und auf diese Art und Weise eine langsame Erhebung haben. Ihr, so sagte er, seid Vaishyas. Ihr solltet es, ihr seid abhängig vom Land, vom Wald. Und ihr solltet deswegen die Kühe, die Brahmanas, die euch helfen, eure Varnashram-Pflichten auszuüben, indem sie euch anleiten, und hier unseren Govardhan-Berg verehren. Von dem kriegt ihr alles. Was können die Halb, wenn ihr eure Pflichten gut tut, dann werden euch die Halbgötter und der höchste Herr reichlich belohnen. Wenn nicht, dann könnt ihr so viel verehren, wie ihr wollt. Und ihr habt nichts davon. Deswegen, jetzt lasst uns den Govardhan-Berg und die Brahmanas verehren. Nanda Maharaj, der Krishna im Grunde genommen durch Liebe völlig ergeben war, sagte, gut. Du hast mich überzeugt. Er lief sofort in das Dorf von Vrindavan und stoppte alle Vorbereitungen und sagte, wir verehren dieses Jahr nicht Indra, sondern wir verehren das Land, die Kühe, die Brahmanas und den Govardhan-Berg. Wir nehmen einfach das, was wir für die Verehrung von Krishna, von Indra vorgesehen haben, für diesen Zweck. Ja, wenn du das sagst, Nanda Maharaj, ja, sagt Nanda Maharaj. Und wisst ihr, wer es noch sagt? Krishna. Oh ja, wenn Gopal es sagt, gerne. So, Narada Muni kam, als das geschah, gerade mal wieder vorbei. Und wie wir wissen, ist er so derjenige, der hilft, das Krishna Lila, dem Krishna Lila eine dramatische Wendung zu geben. Und so sagte er, gut. Und er veränderte seine Tour und begab sich schnurstracks zu Indra und sagte, Indra, ja, weißt du, was gerade in Vrindavan geschieht? Nein. Das Yajna, was jährlich für dich vorbereitet wird und alle Ingredienzien, werden benutzt, um den Govardhan-Hügel zu verehren, von allen Dingen. Was sagt die Indra? Wer hat das inszeniert? Denn er hatte schon so eine Ahnung. Ja, sagte Narada Muni, ich denke, du solltest hier deine Intelligenz befragen. Vermutlich weißt du es schon, es war Krishna. Krishna? Schon wieder höre ich von diesem Krishna. Und diesmal geht er mir persönlich an meine Ehre. Wer ist denn dieser Krishna? Und was fällt den Einwohnern von Vrindavan ein? An. Und dann sagte er ein paar Schimpfworte, die ich hier wiederholen möchte. Nicht um eine unangenehme Stimmung zu machen, sondern um euch zu erzählen, um euch klarzumachen, wie wunderbar Krishna Lila ist. Wir hören nämlich von den Acharyas, Prabhupada spricht darüber, dass hier Mutter Sarasvati, die ein großer Devotee von Krishna ist, Indra ein paar Worte in den Mund gibt, die äußerlich gesehen wie Schimpfworte klingen, aber in denen sehr viel Wissen und Weisheit ist. Zuerst sagte Krishna, sagte Indra, dieser Krishna, warum hören die Leute nur auf ihn? Er ist Vajalam. Und wollte damit sagen, überaus schwatzhaft. Er schwätzt einfach dahin, ohne zu wissen, was er sagt. Nicht? Aber die Art und Weise, wie er es betont und wie es rauskam, bedeutete, ja, er ist schon gesprächig, weil er alle offenbarten Schriften offenbart, die von ihm ausgehen. Deswegen kann man sagen, er ist Vatschalam. Mehr im Sinne von gesprächig, nicht geschwätzig. Und dann sagte er, dieser Krishna, der ist Balisha. Nur ein kleiner Tötling. Also wie sagt man Hochdeutsch? Ein kleiner Piefke. Also ein kleiner Junge. Nicht? Und dann sagte er, und er ist Stabdam. Arrogant. Wollte er sagen. Oder meinte er. Und er ist Agyam. Völlig unwissend. Hat keine Ahnung vom Leben. Ist nur so ein Kuhherdenjunge. Was hat denn der gelernt? Keine Schulausbildung. Nichts. Einfach in dem Kuhdunk gespielt. Das hat er gemacht sein ganzes Leben. So meinte er das. Das Wort Stabdam. Oder wollte arrogant, meinte arrogant. Und dazu kommt jetzt der höchste Witz bei Krishna. Er ist Pandita Manina. Er denkt, er ist ein großer Pandit. Die Leute von Vrindavan glauben das. Aber wie es rauskam, wie Mutter Sarasvati das so drehte, dass er die Worte richtig sprach, bedeutete, also Vatschalam, Gespräch, dass er halt alle Schriften offenbart. Balisha bedeutet kleiner Junge, aber es bedeutet auch jemand, dessen Natur völlig von Täuschung frei ist. Wie man gesehen, kleine Kinder, die sind so ehrlich und so offen. Die sagen alles. Wenn ihnen was nicht passt, mitten im Kirtan, schreien sie los, ohne das zu verbergen, was sie fühlen. Oder Kinder. Ja, unglaublich, diese Eigenart, wenn man die guckt, das geht sofort von ihren Emotionen und Gefühlen, sprechen sie das. Nicht? Ich habe einmal eine große Vorlesung, gegeben und dann kam so ein kleines Kind auf mich zu und sagte mitten in der Vorlesung, Tu Satchinandan Swami, ich hab dich lieb, und gab mir ein Bussi. Nicht? Sagt man in Österreich. Kannst du das hier nicht aufheben? Für später wollte ich was sagen, aber es geht nicht. Sie sind frei von der Neigung, etwas vor sich zu verstellen. Nicht? Das ist etwas, wo wir Erwachsene so ausgebildet sind durch unsere Erfahrung. Nicht? So bedeutete also das Wort Balisha im Grunde genommen eine fantastische Preisung Krishnas. Und Indra sagte, Stabdam. Wollte damit sagen, er ist arrogant. Er will sich nicht verbeugen, nicht mal vor mir, Indra. Aber wie es rauskam, war, weil er der Höchste ist, gibt es niemanden, vor dem er sich verbeugen kann. Versteht ihr? So ist die Bedeutung. Das Wort Stabdam wurde ihm also reingelegt von Sarasvati in dieser Bedeutung. Und er ist Agyam. Er ist unwissend. Wollte Indra sagen. Er spielt einfach nur im Staub von Vrindavan herum. Aber was er damit wirklich zum Ausdruck brachte, ist, dass Sri Krishna keine Bemühung machen muss, um irgendetwas zu lernen, wie wir, die wir zur Schule gegangen sind oder noch gehen oder zur Universität oder zum Vrindavan Institute for Higher Education, um uns noch ein paar Verse auf unsere alten Tage zu merken, nicht? Und so weiter. Na, Krishna braucht keine Bemühung zu machen, um etwas zu lernen, denn er weiß bereits alles. Und Pandita Manina, Indra meinte damit, er denkt, er ist ein großer Pandit. Aber so wie es, was es auch bedeuten kann, ist, dass er geehrt wird von allen großen Pandits. So, zu Deutsch gesagt, Indra kochte, aber sein Kochen kam als eine Opferung von Lotusblumen hervor. Aber nicht ganz. Indra sagte auch, jetzt werde ich Krishna ein für allemal eine Lektion erteilen und mit ihm all den Bewohnern von Vrindavan. Jetzt reicht's. Ich habe das schon alles gesehen, wie der die Dämonen fertig gemacht hat. Da war wohl irgendwelche übernatürlichen Ereignisse, die ihm zur Seite standen. Ich habe gesehen, wie Lord Brahma sich vor ihm verneigt, aber ich werde also nicht mich hier täuschen lassen von diesem kleinen Buben. Und was ich jetzt mache, und er in großem Zorn rief er die ganzen Wolken herbei, die es gibt. Da muss ich euch jetzt ein bisschen informieren. Es gab da schwarze Wolken, grüne Wolken, Wolken, die aussahen wie blaue Lotusblüten, gelbe Blumen, so ein bisschen giftgelb, nicht so wie neidisch, und Blumen und nicht Blumen und Wolken, die so weiß waren wie Kampfer. Und diese Wolken rief er alle zusammen, allen voran die Samvartaka-Wolke, die zur Zeit der Vernichtung des Universums einsetzt, und dann fing es an zu schütten. Das heißt, der Regen fiel wie beißende Pfeile. Wenn man diesen Regen, das war so eine bestimmte Art von Regen, ganz scharf, griff die ins Fleisch ein. Nicht? Dann regnete es so dick wie Säulen. Wenn man das auf den Kopf kriegte, dann schwemmte man gerade weg. Nicht? Dann regnete es nicht nur Wasser, es gab Wassertropfen so groß wie Elefanten. Also der legte unglaublich los, der Indra. Und dann hat er den Regen noch intensiviert, indem es Felsbrocken prasselte, das ganze Universum echote, hatte so einen Echo-Klang wie Donnergrollen. Die Sterne fielen aus dem Firmament herunter, plupp. Und die Elefanten im Universum, das sind vier, die die vier Himmelsrichtungen tragen, sehr spannend, fingen an zu schütteln und zu beben, weil das alles durcheinander kam, die universale Ordnung. Und so schüttete es unglaublich. Und die Bewohner von Vrindavan liefen herum und riefen voller Leid. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich Vrindavan so auf, dass man nicht mehr zwischen Hügeln und Tälern unterscheiden konnte. Krishna war zu der Zeit gerade in Nanda Maharajas Haus und lief schnell los. Und es hieß, dass plötzlich, als Krishna das Haus von Nanda Maharaj verließ, eine besondere Energie von Yoga Maya erschien, die Samhariki-Energie, und wie ein Regenschirm ihn überdeckte, sodass sein Turban überhaupt nicht nass wurde. Er wurde nicht nass. Das ist Krishnas vielfache Energie. Und er lief los und schaute sich den Schaden an und fing dann persönlich, weil er das Lila eines Kuhhirtenjungen spielte, an, die ganzen Kühe und Kälber zu versammeln und sie in eine bestimmte Richtung zu bringen, nämlich zum Govardhanberg. Und da nahm er denn den Govardhanberg hoch und trug ihn wie einen gewaltigen Regenschirm, der die Sintflut, kann man ja nur noch sagen, dazu abwandte. Nicht? Krishna dachte bei sich, sehr, sehr schön, dieser Halbgott, der glaubt, dass er der Höchste ist, hat seine gewaltige Kraft gezeigt. Aber ich werde ihm schon es zeigen, entsprechend meiner Position. Und ich werde ihm lehren, dass er nicht autonom ist, darin die Angelegenheiten des Universums zu verwalten. Ich bin der höchste Herr über alles und ich werde sein falsches Prestige von ihm nehmen, das aufgrund seiner Macht in ihm entstanden ist. Die Halbgötter sind meine Devotees und deswegen ist es nicht möglich für sie, meine Erhabenheit zu vergessen. Aber irgendwie ist dieser Indra so aufgeblasen worden mit seiner materiellen Macht und nun ist er durchgedreht. Ich werde auf eine solche Art und Weise handeln, um ihm sein falsches Prestige zu nehmen. Ich werde meine reinen Devotees in Vrindavan beschützen, die völlig im Augenblick meiner Barmherzigkeit von meiner Barmherzigkeit abhängig sind und die ich auch völlig unter meinen Schutz genommen habe. Und ich werde sie jetzt retten durch meine mystische Kraft. Und dann, so schreibt Prabhupada, Krishna dachte, das ist aus dem Krishna-Buch gewesen, dieses Zitat, Krishna dachte auf diese Weise und nahm den Govardhan-Hügel in eine Hand, genau wie ein Kind einen Pilz vom Boden nimmt und hochhält. Das hat Sri Krishna mit dem Govardhan-Hügel gemacht. So, dann kamen all die Bewohner von Vrindavan und alle Kälber und Kühe und auch alle anderen Tiere, Wild- und Haustiere, unter diesen Schutz, den Krishna errichtet hat. Und Krishna hielt diesen Schirm genau für 7 Tage mit seiner mystischen Kraft. Denn Krishna tat dies, um sein Versprechen zu beschützen, dass er nämlich seine Geweihten in jedem Umstand beschützen wird. Die Acharyas sagen, dies ist ein wohlbekanntes Versprechen. Kennt ihr dieses Versprechen? Woher? Ja. Ja. Dass Krishna zu Arjuna sagt, gib alles andere auf. Wie hier auch gesagt hat, gib die Halbgötterverehrung auf. Alle Dharmas auf. Und verehre einfach mich, ich werde dich von den Auswirkungen des Karmas schon beschützen. No problem. Fürchte dich nicht, sagt er sogar. Das ist ein gut bekanntes Versprechen von Krishna, was er einhielt. Manchmal fragen die Devotees, warum hat denn nicht Balaram den Govardhan-Hügel emporgehalten? Schließlich ist er der, der voller Kraft ist. In seiner Erweiterung als Ananta Shesha trägt er die ganzen Universen. Warum Krishna? Die Antwort ist, ja, Krishna hat ja versprochen, Krishna hat dieses Gelübde gegeben und er wollte es persönlich einhalten. So, manchmal kommen auch an, ich möchte ein paar kritische Fragen hier stellen, weil ich sehe, dass manche von euch einen glasigen Blick kriegen bei so viel Krishna-Katha. Die wollen lieber hören, die Kamis sind doof und solche Sachen. Seid ihr noch mit mir? Dieses, der eine Tag für Krishna Lila, das müssen wir schaffen. Die Sache, das sind nur ein paar Fragen, die jetzt auftauchen. Wieso? Wie war die Nahrungsmittelversorgung? Ich will jetzt ein bisschen von unserer Logik aussprechen, um ein bisschen hier ein bisschen Sachen zu kriegen. Die hatten doch da gar keine Lebensmittelvorräte. Nicht? Wir haben mal auf der Farm in Betracht gezogen, einen Schutzbunker zu machen und den auszustatten mit Lebensmittelvorrichtungen. Und wir werden das bestimmt auch hier machen. In Schweden gibt es für schlechte Zeiten schon 15 Tonnen Reis eingebunkert. Ja, aber hier sind überhaupt gar keine Lebensmittelvorräte. Prasadam, wie ist der Prasadam gelöst, diese Sache? Die Antwort ist, die Vrindavan-Bewohner waren total zufrieden, einfach auf Krishna zu schauen. Einfach durch das Schauen auf Krishna wurde ihr ganzer Hunger und ihr ganzer Durst für 7 Tage gelöst. Und Krishna war total zufrieden, auf seine Devotees zu schauen für 7 Tage. Es war ein Festival, denn normalerweise ist Krishna jeden Morgen um so früh losgezogen, um die Kälber und so zu hüten. Und die Einwohner von Vrindavan sahen ihn den ganzen Tag nicht, bis er zurückkam. Aber hier sahen sie ihn für 7 Tage. Und ihr könnt euch vorstellen, was sie taten. Die schlafen nicht, die aßen nicht, die unterhielten sich nicht. Die guckten einfach auf Krishna. Für 7 Tage. Und die Kälber und Kühe schauten auch auf Krishna und weinten. Denn Krishna ist ja Krishna. das heißt allanziehend. 7 Tage, das Nonstop-Darshan, der Nonstop-Darshan. So was. Eine andere Sache, die Ingenieure unter euch, die ein bisschen praktisch sind, ja, also wie soll denn das funktionieren mit dem Lila? Der ganze Regen ist ja runtergekommen von dem Schirm und dann ist doch das Land von, dann ist das doch alles wieder reingeschwemmt unter den Govardhan-Hügel. Ne? Für die Praktischen. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. So wie das der Regen vom Govardhan-Berg, der da so abprallte wie von einem Schirm, auf das Land von Vrindavan kam, wurde es ausgetrocknet und verdunstete. Andere sagen auch, dass Ananta Shesha einfach sich ein paar Mal um das Gebiet ringelte und so einen Schlangenwall machte. Wir kennen das, wir bauen hier mit Stein unseren neuen Tempelraum, aber hier ist ein Wall, eine Mauer aus Schlangen, aus Schlangenleib. Und so konnte das nicht da reinschwimmen und alles überschwemmen und benetzen, also nass machen und dass man Nassen bekam. Das war, also man war da ohne einen Nassen zu bekommen. Sind noch andere Sachen. Oh ja, jetzt möchte der Kritische mal sagen, also wie ich bin Mathematiker. Es wurde einmal gesagt, es gibt Millionen von Kühen in Vrindavan. Wie sollen die alle unter den Govardhan-Berg gepasst sein? Und dann wurde auch gesagt, die wilden Tiere kamen auch. Es geht doch flächendimensionsmäßig nicht. Das kann man sich doch ausrechnen. Wir könnten dann die Mucki sagen, mach mal eine Kalkulation. Und so weiter und so fort. Und sie würde sagen, geht nicht auf. Die Antwort ist, der Govardhan-Berg, als der von Krishna berührt wurde, kam er in eine solche Ekstase, dass er sich einfach erweiterte. Boop. Nicht wie manche Devotees, die essen gerne, die werden dann dicker. Und die alten Hosen passen nicht mehr. Und hier hat sich der, weil sie so eine ekstatische Zuneigung zu Prasadam gewinnen, als ihre große Errungenschaft, so ist es im mit dem Govardhan-Berg. Der hat sich vor Ekstase einfach der ist in die Breite gegangen, wenn man so will. Weil er war so von Krishna gehalten. Einige der Tiere waren so begeistert, als Krishna sie hochhebte. Sie hatten keine Angst. Die blieben gleich auf dem Govardhan-Berg. Die fühlten sich so wohl, weil der Govardhan-Berg vor lauter Ekstase einfach so bebte. Und also so sich wohlfühlte und dem passierte dann nichts. Hahaha. Ja, nun, schließlich nach 7 Tagen setzte Krishna den Govardhan-Berg ab und sofort kamen alle Brijbasis auf ihn zu und sagten, wie geht's? 7 Tage hast du das getragen und fing an, ihm den linken Arm zu reiben. Den rechten Arm zu reiben, warm zu reiben, wegen der Durchblutung, wenn man den so lange so oben hält. Nicht? Das waren diejenigen, die im Parental Ras, die wie Eltern sich Krishna gegenüber fühlten. Andere, die wird Spaß, hieß, nahmen ihn auch hoch und brochen ihm am Kopf. Das macht man, um Zuneigung zu Jüngeren zu zeigen. Nicht? Kopf riechen. Und andere fragten ihn, die so auf der gleichen Ebene, bist du ein bisschen müde jetzt nach 7 Tagen? Nicht? Nein, es geht. Nicht? Und andere massierten seine Hände und auch seine Füße und wieder andere gaben ihm ihre Segnung. Und dann beschloss Krishna, jetzt zeige ich ein Lila, was noch erhabener ist. Und dieses Lila, weil es jetzt 20 Minuten vor 9 ist, werden wir vielleicht heute Abend erzählen oder je nachdem, wann die Festlichkeiten sind. Aber ich spüre fast, dass viele von euch nicht da sind, also ich mache es vielleicht ohne die ganzen Details. Krishna sagte dann zu den Brijbasis, seht ihr, wie der Govardhan-Berg euch beschützt hat? Selbst Indra konnte nichts machen. Nach 7 Tagen hatte nämlich Indra langsam gemerkt, ich habe hier einen schweren Fehler gemacht. Ich habe das total in den Sand gesetzt hier. Das ist doch nicht, das kann doch nicht sein. Es ist tatsächlich Gott, der hat für 7 Tage diesen riesen Berg. Der Berg war so groß, dass der Schatten vom Govardhanberg bis nach Mathura ging. 14 Kilometer, vielleicht 20 sogar. Nicht? Der war ja riesig zu der Zeit. Der hat in 7 Tage, ich werde verrückt, der hat in 7 Tage gehoben. Und dann tat es ihm einfach so leid und hat sofort gesagt, alle wollten jetzt sofort zurückkommen, verflüchtigt euch, schnell, macht schnell hier. Und dann wurde der klare Himmel. Und als das war, setzte Krishna den Berg ab, lächelte zu den Govardhanen. Was hat uns Indra getan? Du musst ja abziehen. Einfach durch den Schutz des Govardhanes. Ich habe geht mal rum und hat Deti immer auf der rechten Seite. Das werden wir wahrscheinlich hier auch einrichten, so ein Pflasterweg, sodass wir Radha Madan Mohan umkreisen kann. Das ist eine wichtige devotionale Übung, das ist, muss gemacht werden. So gingen sie einfach rum und sangen wieder die Herrlichkeiten von dem kleinen Gopal, und die kleinen Gopis brachten Joghurt, wo sie Kräuter drauf getan hatten, und der war so ein bisschen, schmeckte ein bisschen salzig, weil er gesalzt worden war durch die Tränen der Ekstase, die aus ihren Augen fielen. Das brachten sie Krishna da. Bitte, Gopal, du musst dich stärken. Nicht? Und Krishna aß das und ging sie um den Govardhanberg, sangen, es war ein Riesenfest, die Kühe gingen gleich mit und die Kälber auch, und es war ein Nektar-Kirtan-Festival da. Und dann sagte Krishna, jetzt sollten wir dem Govardhanberg die einzelnen Dinge, die wir fürs Indra-Yagya fälschlich vorbereitet haben, opfern. Und sofort wurde alles herbeigebracht, die super Präparationen und alle. Und Krishna nahm dann oben auf dem Govardhanberg eine riesige Form an, setzte sich darauf und fing an, vor allen Anwesenden das Prasad, also das Boga zu akzeptieren. Und er aß und aß. Und langsam dachten die Vrishpasis, jetzt wird es ein bisschen viel. Unsere Vorräte kommen zur Neige. Aller Joghurt ist schon weg. Das Ghee ist weg. Haufenweise Getreide. Wie soll das weitergehen? Und Krishna kam so rein ins Essen, weil er die Zubereitung sagt, dass er laut rief vor Begeisterung. Anjur, mehr. Stellt euch das mal vor. Wir würden plötzlich, Bhakti Elvis, du würdest plötzlich loslegen und immer sagen, mehr, und die Köche werden, wir haben schon, du hast schon einen Topf jetzt ausgeleert, nicht? Und jetzt hast du die ganzen Pizzableche von den Sangitan-Devotees aufgegessen, und du sitzt da total begeistert, mehr. So muss man sich das vorstellen. So war der Govardhan, also nicht genau so, aber die Situation, mehr, alles war schon. Und dann kam ein Vrishpasi, einige sagen, es war Balaram, auf eine fantastische Idee. Er gab dem Govardhan, der Krishna in der Form des Govardhans, einfach ein Tulasi-Blatt auf die Zunge und sofort sagte, diese Giridhari heißt diese Form, danke, jetzt bin ich zufriedengestellt. Und dann hört er auf. Es gibt so ein Dorf in Vrindavan, das heißt Anjor. Die Vrishpasis sagen, da ist der Ort, wo Krishna das ist der Mund dieser gewaltigen Form, und die kommen und gießen immer Milch darauf. Von morgens bis abends geht da Milch, und dann kommt das in so eine Rinne und dann schlappern es die Hunde auf. Habt ihr bestimmt gesehen, und Riesenmengen Sweets und so. Aber eigentlich nach der Sicht der Acharyas ist diese Form überall. Man kann nicht sagen, hier speziell und nirgendwo anders. So, dann nachdem Krishna dann sagte Krishna zu den Vrishbhasis, und jetzt sollten wir der Form unsere Ehrerbietung darbringen. Und da verneigte er sich allen voran mit allen Vrishbhasis vor dieser wundervollen Krishna-Form und sie beteten zu dieser Form. Indra hatte das, den letzten Teil auch mitbekommen und ihm war es fürchterlich sorry. Er ging dann zu einem abgeschiedenen Ort, um ein kleines persönliches Treffen zu haben mit Krishna und weinte und sagte, ich bin so stolz, aber du hast mir jetzt diesen Stolz genommen. Und Krishna hat zuerst ihn nicht mal angeschaut, weil Krishna war sehr, sehr böse auf Indra. Hauptsächlich, weil er es gewagt hatte, die Devotees, seine Devotees, in Schwierigkeiten zu bringen, die Bewohner von Vrindavan. Aber schließlich hat Krishna Indra doch noch entschieden, also vergeben. So, wir können lernen, dieses Lila bei Indra, dieses Govardhan-Lila, wo Indras Stolz vernichtet wurde, kann uns helfen, heute zu beten zu Krishna. Auch wir denken manchmal, wir können etwas ohne Krishna tun, selbstständig, auf uns und unsere Intelligenz, Körperkraft und Beziehung angewiesen, können wir unser Leben führen. Aber das ist ein Fehler, das ist ein großer Fehler. Wir müssen uns Krishna hingeben. Wenn wir uns Krishna nicht hingeben, hat unser Leben keine Bedeutung. Wir sind wie wandelnde Tote. Nur wenn wir Krishna uns hingeben, haben wir ein Leben. Rupa Goswami zitiert in dem Bhakti Rasamrita Sindhu 6 Prinzipien der Hingabe. Das ist noch sehr wichtig, dass ihr diesen Punkt richtig zur Kenntnis nehmt. Dies sind die Prinzipien, in denen eure Hingabe fließen kann zu Krishna. Das erste ist, dass man sich bemüht, alles anzunehmen, was günstig ist oder geeignet ist für die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Es mag manchmal schwierig sein, solche Dinge anzunehmen, aber Hingabe äußert sich so oder muss sich so manifestieren. Das zweite Prinzip ist, dass man alles ablehnt, was ungünstig ist für unseren Fortschritt im Krishna-Bewusstsein. Das dritte ist, dass wir fest daran glauben, dass der Herr uns beschützt. Nicht wie hier in diesem Lila hat Krishna entgegen aller kosmischen Kräfte die Einwohner von Vrindavan beschützt durch das Lila. Das vierte ist, dass man sich ganz ausschließlich abhängig macht von Krishnas Barmherzigkeit. Nicht, dass man sein Leben so einrichtet, dass man sich auf Krishnas Barmherzigkeit verlässt, mehr als auf die eigenen Arrangierungen und Fähigkeiten. Das fünfte Prinzip ist, dass man kein anderes Interesse verfolgt, als Krishna zu erfreuen. Wir sollten uns fragen, ganz bewusst fragen, was kann ich heute tun, um Krishna zu erfreuen? Was mache ich heute zur Freude Krishna? Das ist wirklich, wie wir denken können. Und das sechste ist, dass wir uns immer demütig und bescheiden fühlen. Ich glaube, es ist klar, Indra hatte wirklich dieses Problem, ein existenzielles Problem vom falschen Ego. Und war deswegen ganz schön im spirituell gesehen völlig im Eimer. Obwohl er der König der höheren Planeten oder des ganzen Universums war. So, um uns Krishna hinzugeben, müssen wir dieses Gefühl der Demut und der Bescheidenheit kultivieren im Leben und können so tatsächlich dieses Anatta auswurzeln oder entwurzeln. Es wäre doch schön, wenn heute wir diesen Anatta des falschen Stolzes rausreißen. Aber meistens diese falsche Stolz so, wir erleben etwas in unserem Leben, wo wir in irgendeiner Weise zurechtgewiesen werden und lernen. Und dann werden wir demütig. Aber die Wurzel vom falschen Stolz ist noch drin und das geht dann nach. Es gibt dieses Unkraut. Sumpfammer heißt es, glaube ich. Stefanie, du bist so bewandert in Ebenen. Das ist so, das reißt man aus, dann reißt man nur das obere ab, aber die Wurzeln, das sind so weiße Wurzeln, bleiben noch im Erdreich stecken. Oder Adi Sheikh, du warst doch gar, hast doch Erfahrungen mit Sachen gemacht. Sumpfammer? Ist das Sumpfammer? Ampfer, ja, Sumpfampfer. Sauerampfer, Entschuldigung. Sauerampfer, danke, Butterwasser. Sauerampfer, wenn ihr Sauerampfer nimmt, da reißt denn, das reißt sofort ab. Das, also wenn das in den Wiesen ist, ist es schlimm. Da gibt es sehr wenig, was man tun kann. Es soll jetzt was geben, aber... Und die Wurzeln sind dann da. So ist es meistens mit unserem Stolz auch. Dann kriegen wir mal was mit, kriegen wir eine Lektion erteilt. Blum. Und dann ist es getan, sagt jemand zu uns, ich klaue dir alle Bücher und du bist überhaupt ein nichtswürdiger Mensch und so weiter. Nicht? Und sagt zu uns so. Oder wir machen Fehler und dann kriegen wir von unserem einer Autorität eine Ermahnung und Rüge, eine starke Rüge vielleicht sogar. Nicht? Oder wir, wie soll ich mich ausdrücken, wir fressen uns so in unser falsches Leben hinein und dann plötzlich leiden wir unglaublich und dann schreiben wir Brief. Es ist wieder mal so weit. Ich muss mich hier doch ein bisschen reformieren und so weiter. Es ist wie Sauerampfer. Dieser Stolz ist so tief verwurzelt. Seit Billionen von Jahren ist er so tief drin in unserem Sritze, in unserem Herzen. Nicht? Und manchmal gelingt es uns ein bisschen abzureifen, aber dann wächst das gleich wieder nach. Wie Sauerampfer, genau, danke. Sauerampfer, ja, das ist ein gutes Beispiel. Hier wär's ja, hier lass uns einfach meditieren. Indra, der wirklich Grund hatte zum Stolz, der war der König des Universums. Alles ist unter seiner Kontrolle. Er musste vor Krishna klein beigeben. Das hat ihm gezeigt, wer der Höchste ist. Krishna. So, das ist das Govardhan Lila. Da sind noch viele kleine Sachen, aber die Zeit reicht einfach nicht aus. Das ist ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ja? Ja. Wie können die ihn sehen, nicht? Ja. Ja, eine gute Frage. Nicht, wenn der Papst irgendwo auftritt und das sind dann vielleicht ein paar hunderttausend Katholiken, die ihn sehen, und dann sehen die ganz hinten stehen, gar nichts. Jemand will den Wotilla sehen oder wie er heißt. Nicht den Papst sehen oder auf dem Fußballplatz, da kann man auch nicht alles sehen. Die sind schon extra so als Tribünen habt, so möglichst viele, dass da nicht so eine Entfernung ist, werden die alle nach oben gezogen. Aber bei Krishna ist es so, dass dort in der spirituellen Welt ganz und gar andere Umstände sind, zum Beispiel der Raum ist ganz anders. Ist für uns Spiritual Space oder Sacred Space, also spiritueller Raum, ist etwas ganz und gar anderes. Die Sinnesorgane sind ganz anders. Wir hören davon, dass Krishna mit vielen Kuhhirtenjungen rausging. Die gingen in die Millionen und die alle spielten mit ihm und hatten ihre Beziehung mit ihm. Alle mussten ihn gesehen haben, sonst hätten die nicht ihre Beziehung gehabt. Und alle, obwohl es so viele waren, hatten die allen ihren persönlichen Austausch. Etwas, was wir in der Welt nicht haben. Manche von uns, ich weiß nicht, ob es euch geht, haben Angst vor so Massenveranstaltungen, weil man plötzlich, wenn die Person, um die es geht, ist also schwer erreichbar dann plötzlich. Nicht? Und man kommt nicht dran, kommt nicht in die Nähe, diese Mayapur-Parikrams, da sind man so mit 2000 Devotis unterwegs und dann kommen sie über so einen kleinen Bengali-Hutzeltempelchen an, nicht? Dann kann man gar nichts sehen, wenn man nicht gerade ein Swami ist. Und auch die, wenn du nicht deinen Danda dabei hast, dann erkennt dich niemand da. Nein, zwar gut. So. Ja, aber in der Welt gibt es das nicht. Die haben ihn alle gesehen, genau wie die Kuhhirtenjungen, die mit Krishna aßen, alle Krishna persönlich angesehen haben und mit Krishna persönlich Speise ausgetauscht haben und so weiter. Oder auch die Gopis. Ich habe gehört, es gibt eine Szene, wo Krishna müde wird und sich hinlegt und sofort wollen alle Kuhhirtenjungen natürlich, dass er auf seinem Schoß legt. Bei den Kuhhirtenjungen ist er, komm, leg dich hier hin auf meinen Schoß. Dann rastet Krishna auf den Schoß seiner Freunde, also mit dem Kopf auf den Schoß. Und hier war Krishna müde und was Krishna dann sah, alle wollten, dass er auf ihrem Schoß lag, allein mit dem Kopf. Und da hat Krishna sich schnell erweitert in so viele Formen, wie Kuhhirtenjungen da waren, die aber dann alle dachten, Krishna rastet nur auf meinem Schoß. Das ist so das Äquivalent. Im Rasa-Tanz erweiterte sich Krishna ja auch, und zwar im Madhurya-Lila, oder im Madhurya-Rasa, in der Beziehung als Vertrauter, Geliebter zu den verschiedenen Gopis, erweiterte er sich in so viele Formen, wie Gopis waren. Und jetzt hier im Sakya-Rasa, im freundschaftlichen Rasa, erweiterte sich Krishna auch in so viele Formen, wie eben Kuhhirtenjungen da waren. Also irgendwie geht das, Lalita. Also irgendwie schafft das Krishna. Oder wenn er in einer Form bleibt, dann auch sehen die ihn anscheinend immer. Vielleicht auch die, das ist also die letztendliche Lösung für die Frage, wenn man klein gewachsen ist und plötzlich steht eine große Mataji einem in dem Weg und man kann nicht an ihr vorbeischauen, um die Dedis zu sehen. Oder wenn man klein ist und hinten ist und dann steht plötzlich Krishna Shakti Prabhu vor uns, dann können wir auch nichts sehen. Aber dieses Problem gibt es nicht in der spirituellen Welt, dass uns die Sicht geraubt wird zu Krishna. Ja. Darf ich vielleicht gerade noch sehen, wir kommen dann zu dir zurück, sind noch andere Fragen da unter den Butterwasserverruf? Bitte, bitte, bitte. Aha. Ja. Anders funktioniert es nicht. So ist es mit dem Stolz, ja, ja. Oh ja. Ach, Krishna. Ja, in den Heiligen Schriften wird gesagt, also das heißt, man kann es schon spezifisch sagen, im Shikshastakam wird gesagt, dass dieser Vers, sich demütiger zu dünken als das Stroh in der Gasse, der ist so wichtig, dass man ihn eigentlich, damit man ihn immer dabei hat, in einer so einer Schnur so um den Hals tragen sollte. Immer dabei, nicht? Wie manche die von uns haben immer einen Schlüssel dabei. Nicht einen Autoschlüssel, der ist immer dabei. Nicht hintereinander? Du hast, glaube ich, immer einen Autoschlüssel dabei. Nicht? Es muss immer da sein. Nicht? So muss dieser Vers einfach immer da sein. Immer dabei haben. Simon? Ja. Ist im Herzen drin. Im Herzen drin. Ja. Ich meine, nicht in der Pumpe, sondern ist klar, ja, sondern in dem Herz, dem wo wir sagen dazu, Herz ist identisches mit dem Geist, nicht? Die sind im Geist verankert. Die Seele ist rein. Transparente, drei Eigenschaften, Sie ist transparent, also völlig rein. Sie ist rein, transparent und Achalam. Das heißt, sie ist nicht bewegt durch die materiellen Umstände. Schwierig sich vorzustellen. So ein bisschen Neid drin. Nein, nein. Es ist das Herz ist der Geist, dein Geist. Das ist identisch. Wir benutzen diese Worte austauschbar, wenn wir also nicht gerade das Organ meinen damit. Ne? Krishna soll in unserem Herzen erscheinen, das ist in unserem Geist. Es ist also nicht so, dass parallel zu der Pumpe dann nochmal so ein kleines rotes abstraktes Herz ist, nicht? Wie man in Liebesfilmen sieht, nicht? Oder Liebesfilmen, da wird das auch nicht da, so Liebes-Cartoons oder so. Nicht? Und jemand kommt, ich gebe dir mein Herz. War so ein rotes, idealisiertes Herz. Ja, so ist es nicht zu sehen. Der Geist. Mhm. Ja, Lalita. Ja. Der Höchste, ja, das, doch, nein, hast du richtig verstanden. Der sagte, es gibt nichts Höheres als das Karma. Kein Gott, der über Karma steht. Ist nicht richtig, ja. Hat er einfach so argumentiert. Krishna hat da einfach ein falsches Argument gesagt. Weil er Krishna ist. Er wollte einfach argumentieren. Wir brauchen uns also niemand anders hinzugeben als dem Govardhanberg. Niemand anderem, keinem Höchsten. Denn es kommt total darauf an, dass wir unsere Pflichten gut tun. Durch das Einhalten der Pflichten wird alles erledigt. Das ist eine bestimmte Karma-Mimamsa-Philosophie. Wir brauchen nur Varnashram richtig machen. Alle Probleme sind dann gelöst. Sagen die. Wir als Devotees sprechen jetzt auch von Varna und Ashram, aber das ist anders. Da ist Krishna der Mittelpunkt und Krishnas Freude. Ja, der Lord, the Supreme Lord, also auch der höchste Herr. Aber nicht richtig. Krishna kann das Karma beseitigen. Das sagt er, gib dich mir hin und ich befreie dich von allen sündhaften Reaktionen. Er spricht davon Karma. Ich hab keine Angst. Krishna sagt hier so, und in der Gita sagt er was anderes. Hätte Nanda Maharaj sagen müssen. Aber du hast in der Gita was anderes gesagt. Krishna. Aber wenn Krishna anfängt zu sprechen, das ist so eine Eigenschaft. Chaitanya Mahaprabhu auch, der hat diskutiert, hat einen Punkt etabliert mit, dann kam so ein Gelehrter, so war's. Ein Gelehrter kam auf die Straßen von Navadvip herbei und Chaitanya Mahaprabhu hat ihn herausgefordert, halt, ich habe nur eine Frage, was ist deine Philosophie? Ja, also, dann hat er das kurz erklärt, sagte Chaitanya Mahaprabhu, wie kannst du nur so einfältig sein? Ist doch falsch. Aufgrund von diesem und jenem Grund. Das erklärt. Ich habe Schweißausbruch gekriegt. Ja, ja, das muss ich jetzt auch eingestehen. Und sagte Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, was für ein Narr du bist. Wie kannst du mir denn glauben? Ist doch absoluter Quatsch. Und hat seine Argumentation nochmal widerlegt. Und das hat er so lange gemacht, bis der einfach nicht mehr wusste, wie ihm war. Und so wollte Chaitanya Mahaprabhu schon in seinem frühen Lila zeigen, dass der Pfad des Jnana uns nicht zur Vollkommenheit bringen kann. Bhakti, Hingabe zu Krishna. Das kann Krishna so sprechen, das mal einfach. Gut, vielen herzlichen Dank, dass ihr so, wie soll man sich sagen, das ist, wenn man so mit Krishna, wenn man das alles hört, dann will man das alles aufschreiben und will es mal irgendwann erzählen, und dann hoffentlich war es nicht zu lang und auch war ein Punkt da, der euch erzählt, also der euch angesprochen hat. Rupa Goswami sagt, dass es zwei Lilas gibt, die sehr wichtig sind von Krishna, und zwar das Damodar-Lila, deswegen haben wir den Damodar-Monat, und den das Govardhan-Lila. Das sind die beiden wichtigsten Lilas. So, wir haben hier ein sehr schönes Fest, und ich kann mir vorstellen, Adishish Babu, dass ihr euch schon Gedanken gemacht habt, was ihr heute noch machen werdet. Willst du das vielleicht kurz ansagen, dass wir uns einstellen können? Oh ja, machen wir wie die Bridge-Basis. Ja. Aha. Krishna wird heute ganz persönlich in der Govardhan, in dieser gewaltigen Form. Vielleicht wird er hier diese Form annehmen und es essen. Schön. Also um 12 Uhr geht es weiter mit der Umkreisung des Govardhan-Berges. Mhm. Bis dahin ist sicherlich Fasten. Oh. Schön. Gut, dann alles Gute. Hier im Tempelraum selber. Srila Prabhupada ki jai. Shri Giridhari Govardhana Lala ki jai. Gaur Premanandi Hari Bol.